Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. März 2023, 2024. Entschuldigung, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, sehr ein erfreulicher Meinungsbeitrag heute in der Zürich-Zeitung von Martin Sachser. Um was geht's, Dominik?
Ja, der Martin Sachser tut wieder mal einfach ein Roundup machen über die Energiestrategie 2050. Das ist die Riesenvorlage, wo wir vor, ja, es ist jetzt 7 Jahre her, abgestimmt haben. Und er kommt zum Schluss, wenn wir eine langfristige, robuste Stromversorgung wollen, dann kann man in der Schweiz nur 2 Sachen machen: erneuerbar und Kernenergie. Und er tut das super. Ganz ruhig nachzeichnen und muss vielleicht sagen, wer der Martin Sachser ist. Er ist über 30 Jahre in Kaderfunktionen in der Energiebranche tätig gewesen, unter anderem auch als Sekretär vom Verwaltungsrat von der AXPO.
Gut, also er kommt raus und ist doch eine interessante Stellungnahme. Es zeigt einfach, die Dinge sind ins Rutschen geraten. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang gerade noch ein bisschen aufnehmen, was die NZZ am Sonntag gestern berichtet hat, dass der SVP anscheinend die ganze Führung von der SVP eindeutig gegen den Mantelerlass ist. Das gibt einen Konflikt mit dem Albert Rösti. Dominik, wie schätzt du das ein?
Ja, das habe ich auch gehört, offenbar auch, und zwar auch gegen den Willen der Energiepolitiker von der SVP in der Energiekommission, insbesondere vom Nationalrat. Man ist an der Spitze der Partei halt überzeugt, dass der Mantelerlass in die falsche Richtung geht, oder? Und hat das Gefühl, wenn man ihn ablehnt, dann kommen wir schneller dorthin, wo man hin will, nämlich, dass man wirklich grosse Kraftwerke baut. Das werden kurz- und mittelfristig Gaskraftwerke sein und später dann AKW. Oder man hat das Gefühl, wenn man ein Nein anbringt, dann kommt man schneller dorthin. Das Problem ist ein bisschen, oder, der Albert Rösti hat eine andere Strategie. Er sagt, ich muss zuerst machen, was Linksgrün immer noch will und vor 7 Jahren beschlossen hat. Erst wenn das dann wirklich an links-grün scheitert, dann komme ich dann ebenfalls mit grosser Kraft. Es ist also nur eine Frage, auf welchem Weg kommt man zu einer mehr Strom in der Schweiz durch grosse Kraftwerke, wo man eigentlich alle, außer gerade die ganz extremen Linken und Grünen, eigentlich alle wissen, dass es die braucht.
Genau, es ist eigentlich eine taktische Frage, was ist besser. Mein Eindruck war immer, dass eigentlich die Mantelerlass-Auseinandersetzung für den Albert Rösti, Ficky oder Mülli ist. Weil entweder wird es angenommen, dann ist es gut, dann kann er vielleicht, ist ja auch noch nicht sicher, die Wasserkraftwerke wirklich ausbauen, die man wirklich dringend braucht. Und dann müssen wir halt noch ein paar Windräder aufstellen und ein paar Solarparks. Oder es wird abgelehnt und dann ist auch gut, dann hat das Argument, dass ich sagen, ich habe alles gemacht dafür. Und jetzt müssen wir halt auf andere Massnahmen greifen. Und das ist natürlich sicher mal Atomkraft. Atom, Atom, Atom. Die SVP selber sieht das jetzt anscheinend anders. Ich glaube, ein Faktor, der halt auch wichtig ist, Dominik, wenn das Referendum nicht zustande gekommen wäre, dann wäre es für die SVP nicht das Problem gewesen, den Mantelerlass zu akzeptieren. Aber jetzt wissen sie natürlich ganz genau, dass viele Leute an der eigenen Basis die Windperke nicht wollen, die Solarperke nicht wollen und so weiter. Ich würde jetzt behaupten, die SVP hat nach der 13. Rente AHV ein bisschen genug, immer die eigene Basis irgendwo im Regen stehen zu lassen, oder was meinst du?
Das spielt sicher auch eine Rolle und es wird eine Debatte geben über Windpark und über insbesondere grosse Solaranlagen in den Alpen, wo ja ein Projekt am anderen scheitert. Bei den Windpark, dort scheitert nichts, aber auch weil nichts an die Urne kommt. Ich bin überzeugt, das wäre sonst ähnlich. Und die Wasserkraftwerke, die werden da bekämpft von. Wir haben letzte Woche mal ein Löhli ausgesprochen an die SP-Nationalrätin Schneider-Schüttel, oder die Chefin von ProNatura, die auch noch so ein Wasserkraftprojekt blockiert. Und sogar Oder wenn die drei wichtigen Wasserkraftprojekte, das ist Triff, das ist die Erhöhung von der Grimselstaumauer und Gornergrat, sogar wenn die gebaut wird, oder? Wir reden da nur von einem minimalen Teil von diesen 50 Terawattstunden, die nötig sind. Das hat mir der Christoph Brand letzte Woche in Fäusi Federal gesagt. Oder, das ist natürlich schon so, der Mantelerlass, der bringt natürlich auch nicht das, oder? Wo wir heute eigentlich wissen, brauchen wir zusätzlich an Strom. Das war ja der grosse Irrtum vor 7 Jahren, dass man behauptet hat, die Energiestrategie die geht auf, weil wir weniger Strom brauchen. Und heute wissen wir, wir brauchen mehr Strom, wir brauchen insbesondere mehr Strom, weil wir ja wollen den Verkehr und das Heizen dekarbonisieren wegen dem Klimawandel. Das war vor 7 Jahren nie so ein Thema wie heute. Darum hat man völlig falsche Annahmen genommen und darum geht auch die Rechnung nicht mehr auf. Und ich glaube, darum ist man jetzt in so einer kleinen Übergangsphase, bevor man endlich eingestehen kann, es muss anders laufen.
Gut, und ich glaube, eben vor 7 Jahren war es halt wirklich auch anders gewesen, weil die Führung vom UVEC sind ja, Leute gewesen, entweder Doris Leuthard oder nachher Simonetta Sommaruga, die das einfach nicht wollen wahrhaben.
Ja, ja.
Und natürlich das zugedeckt haben. Und das Bundesamt für Energie wimmelt dann nur von so Steinzeithöhlenbewohnern, die das Gefühl haben, wir brauchen gar nicht mehr viel Strom, es geht auch ohne. Das ist jetzt natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Jetzt kann man sich fragen, eben der Albert Rösti ist ein gewiefter Taktiker, er ist überzeugt, man muss aufpassen, oder, dass man nicht irgendwie zu schnell und zu forsch vorgeht, das erste Mal eben den Grünen auf eine Art entgegenkommen und sagen, schaut mal, wir machen ja auch Erneuerbare. Und dann, wenn sie halt dann das selber ablehnen, dann hat man freie Bahn. Ich kann es nicht so beurteilen, was taktisch besser ist. Was ich aber ganz sicher würde sagen, ist, ich glaube nicht, dass das ein Konflikt ist zwischen den Rösti und der SVP, wo irgendwie ein grosses Problem wäre für die Partei. Im Gegenteil, ich glaube, die Parteien tun gut daran, wenn sie ab und zu ihre eigenen Positionen vertreten. Das gilt zum Beispiel gerade vor allem für die Freisinnigen, wo wir ja merken, wie sie eigentlich nur aus Loyalität gegenüber ihrem Außenminister sich wieder in ein Rahmenabkommen hineinstürzen, wo ihnen nur wird schaden, wie sie natürlich total gespalten werden. Da kann eine Partei sich auch mal loslösen von einem Bundesrat. Das ist ja der Witz von unserem System, dass Bundesräte nicht mehr Parteipolitiker sind.
Ja, vor allem im Zweifel muss eine Partei näher bei der Basis sein, weil die Basis wählt und nicht die Bundesräte. Oder? Also ist relativ, der Trade-off ist relativ simpel. Also wenn du irgendwo durch siehst, da geht etwas auseinander, dann musst du bei deinen Leuten sein und musst deinem Bundesrat anrufen und sagen, schau, tut uns leid, du machst deine Verantwortung, du bist Staatsmann, alles wunderbar, aber leider in dem Fall können wir nicht mit dir gehen.
Genau, und es ist ja für einen Bundesrat in dieser Kollegialregierung auch wahnsinnig einfach, sich hinter einem Gremium zu verstecken.
Natürlich.
Jeder SVP-Wähler weiss doch, der Albert Rösti ist nicht plötzlich ein anderer Mensch geworden, aber der Rösti kann sagen, schau, das ist Bundesratsentscheid, ich muss halt anders. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar SRF, die müssen sparen oder die tun sparen. Sicher auch ein bisschen bedingt dadurch, dass jetzt Albert Rösti, das ist auch eines von seinen Geschäften natürlich, jetzt schon mal eigentlich schon eine gewisse Kürzung wird durchsetzen. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, die SRF-Direktorin Nathalie Wappler hat das strategische Unternehmensprojekt SRF 4.0 vorgestellt. Leider sehe ich in dem Artikel, den ich hier habe, vor 20 Minuten nicht, was 1.0, 2.0, 3.0 war. Ich nehme an, die Erfindung vom Farbfernseher kommt dort irgendwie vor oder so. Sie kündigt an, dass man natürlich massiv sparen, und zwar eben schon bevor eigentlich die Massnahmen umgesetzt werden, wo der Albert Rösti die Vernehmlassung geschickt hat. Die Vernehmlassung ist beendet. Sie ist nicht so zugunsten vom Albert Rösti rausgekommen. Wir sind gespannt, was er bringt. Und trotzdem hat jetzt Nathalie Wappler und SRF-Spitze das Gefühl, ja, wir tun jetzt einmal sparen. Sie sagt, das müsse jetzt dringend gemacht werden. Die Spar- und Personalmassnahmen werden bis zum Sommer ausgearbeitet. Es ist also noch nicht klar, sagen wir, wie viele Stellen dass es da braucht oder irgendwie so. Man will einfach die Stellenreduktion so weit wie möglich über natürliche Fluktuation machen. Ich weiss nicht genau. Ich habe ein bisschen den Verdacht, da geht es auch darum, Albert Rösti ein bisschen den Wind aus dem Segel zu nehmen.
Genau, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Sparen ist aus unserer Sicht, wo da lange Langzeiterfahrung haben die Medien, und da meine ich jetzt ernst und ironisch, es ist nicht so schwierig in den Medien. Es ist einfach nicht so schwierig, wie viele Journalisten das Gefühl haben. Gut, Jetzt ganz ein anderes Thema, Europa-Park. Die Gucci, wenn ihr einen Gucci wollt, zum Europa-Park zu gehen, könnt ihr immer noch einen oder zwei ergattern. Dominik, was müsst ihr machen?
Ja, alle Abonnentinnen und Abonnenten, die sind bereits in der Verlosung dabei. Die müssen nichts machen. Wer noch kein Abo hat, der kann mit dem Link, den ihr in den Shownotes findet, oder sonst auf der Website nebelspalter.ch auf Abo klicken und dann einfach mindestens ein Testabo, ein gratis Testabo lösen. Dann ist er und sie mit dabei bei dieser Auslosung von zwei tollen Tickets für, ich würde sagen, den schönsten und spannendsten, grossartigsten Vergnügungspark, den es gibt in der Nähe von der Schweiz.
Gut, okay, gehen wir zum anderen Thema, grosses Thema, Donald Trump, Amerika-Wahlen. Ja, da hat er mal etwas gesagt, das nicht so gut angekommen ist. Dominik, um was geht's?
Ja, er hat von einem Blutbad geredet, falls er die Wahlen nicht gewinnen werde. Und das ist das ganze Wochenende ist das durch die Medien gegangen in der Schweiz. Es haben sich alle bestätigt gefühlt. Der Donald Trump ist ein gefährlicher Mann. Er droht mit Gewalt. Man hat in Erinnerung gerufen, was da am 6. Januar im Jahr 2020 passiert ist. Und 21 passiert ist, Entschuldigung, und letztlich hat man ihn wieder können so abstempeln, wie er eigentlich ist. Und ich habe mich beim Lesen halt einfach gefragt, und du hast das Memo heute dazu gemacht, oder ist er, das ist die grosse Frage, ist er wirklich so gefährlich, wie er sich jetzt im Abstimmungskampf gibt? Oder ist das eine clevere oder vielleicht auch dumme Abstimmungskampagnen-Taktik?
Gut, ich glaube, es ist weder dumm noch clever, sondern es ist einfach seine Instinkt. Er kann gar nicht anders. Es ist eines der grossen Probleme. Er ist undiszipliniert und sagt einfach, was ihm gerade durch den Kopf geht. Einmal ist das genial, einmal ist es weniger genial. Aber da ist jetzt wirklich der Fall eigentlich grotesk, wenn man nämlich genau die Rede angeschaut hat. Ich habe das gemacht, ihr könnt beim Memo auch noch schauen. Es ist etwa ab 30 Minuten 42 fängt die Stelle an. Das war ein Rallye in Ohio und er redet ja dann etwa 1,5 Stunden einfach frei von der Leber weg. Das ist ja auch speziell. Aber auf jeden Fall hat er dort über die Autoindustrie geredet. Das ist wirklich, also meine, so wie er zitiert worden ist, das ist so eine unglaubliche Verfälschung von dem, was er eigentlich gesagt und was er vor allem gemeint hat, dass man natürlich sich wieder bestätigt fühlt in dem grundsätzlichen Problem, wo wir alle haben, wenn es um Trump geht, seit der Trump auf der politischen Ebene auftaucht ist, muss ich sagen, jedes Zitat, das kolportiert wird irgendwo in den Medien, muss ich zuerst selber nachschauen. Wie war eigentlich der O-Ton gewesen? Weil es wird so verzerrt übermittelt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wie ist es jetzt hier gegangen? Er sagt, und er redet über die Autoindustrie, und zwar zuerst redet er über Gewerkschaften, weil er will wirklich Gewerkschaften will er für sich gewinnen, das ist offensichtlich. Und dann sagt er, ein Drittel von unseren Arbeitsplätzen in der Autoindustrie sind auf Mexiko abgewandert, weil dort die amerikanischen Autofirmen eine neue Fabriken gebaut haben, damit sie nachher können natürlich die Lohnkosten senken und dann nachher von Mexiko aus haben sie dann unsere Auto eigentlich zurückexportiert auf Amerika und das ist natürlich etwas gewesen, was uns geschadet hat. Das ist unbestritten, das ist logisch, das ist etwas, was seit 20 Jahren der Fall ist. Das ist ein Problem. Zweitens hat er gesagt, Chinesen machen das jetzt auch. Chinesen bauen auch Autofabriken in Mexiko, nutzen nachher die NAFTA eigentlich aus. Also sie heißt nicht mehr NAFTA, hat einen neuen Namen, aber sie das ausnutzen, dass sie nachher können. Ja, irgendein neues, ich weiss, der Donald Trump hat mir da einen neuen Namen gegeben, ich weiss nicht mehr. Aber es ist etwas Ähnliches, aber es ist nie so weit gegeben wie der EU-Binnenmarkt, aber etwas Ähnliches. Auf jeden Fall machen das Chinesen jetzt auch und das ist wahr. Und dann hat er gesagt, gut, wenn Chinesen das machen, dann werde ich auf jedes einzelne Auto einen Zoll von 100% draufschlagen. Ich meine, das glaube ich nicht, das ist jetzt typisch Trump, einfach völlig übertrieben. Und wenn ich gewählt werde, dann werde ich das machen. Und nachher hat er gesagt, ja, aber wenn ich natürlich nicht gewählt werde, ja, dann gibt es ein Blutbad fürs Land. Und es ist ganz klar, dass er damit die Autoindustrie meint. Es gibt ein Blutbad für die Autoindustrie, weil sie nachher eben überschwemmt werden von chinesischen Autos. Das ist ja eine Angst, die in Europa auch besteht. Und das ist absolut eine legitime Angst. Kann man diskutieren, ob 100% Zölle etwas bringen. Aber er hat das gesagt. Er hat nicht darüber geredet, dass ein Staatsstreich kommt und so weiter. Es ist einfach absurd. Und ich meine, Blutbad, wir reden ab und zu, oder schreiben sogar auch, ja, es droht ein Massaker. Der deutschen Autoindustrie droht ein Massaker. Kann man sich über die Metaphorik aufregen, ist nicht so hübsch, aber es ist nicht das gemeint gewesen, was jetzt alle linken Journalisten in allen unseren Medien schreiben. Und es ist schon das Problem. Ich muss schon sagen, die Leute haben langsam so eine komische Vorstellung von dem Trump. Schaut einfach selber die Rallyes, ihr könnt sie immer schauen auf YouTube und so weiter, dann seht ihr, was er gesagt hat. Er sagt viel Schrott, das ist nicht der Punkt, er sagt wirklich viel Zeug, wo völlig übertrieben ist und überzogen ist, aber das, was die meisten Journalisten rauspicken, stimmt so nicht.
Was hast du das Gefühl, wie die Wirkung ist, jetzt sagen wir so, eben nicht bei den Wählerinnen und Wählern in den USA, die schon wissen, was sie wählen, sondern so ein bisschen, eher ein bisschen in der Mitte, die Swing-Wähler und so. Also kommt jetzt die Lüge, muss ich sagen, ist eigentlich eine Lüge, oder? Wie man es dargestellt ist. Kommt das bei denen an oder nicht?
Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, weil letztlich gerade die Independents, die skeptisch sind, die haben ja ihre Rechnung mit dem Wirt schon lange gemacht. Die machen den Discount, macht man beim Trump sowieso. Man weiss ja, wie er ist. Seit 6-7 Jahren ist er da. Alle wissen, er flunkert. Alle wissen, er übertreibt. Alle wissen, aber gleichzeitig hat er einen huere guten Instinkt für wirklich Themen, die den Leuten am Herzen liegen. Eben zum Beispiel die Gewerkschaften. Das ist ein Riesenproblem. Die Autoindustrie in Amerika, wenn die jetzt noch angegriffen wird, auch noch von den Chinesen, natürlich ist das ein Problem, das die kümmert. Und der Biden hat da nicht so gute Antworten. Aber was der Punkt ist, die Leute wissen jetzt, dass der Trump so ist. Aber die Leute wissen auch, wie der Biden ist. Und das ist das Problem, oder? Der Biden macht eben so eine schlechte Figur und die Bilanz von seiner Politik ist nicht gut. Aus Sicht der meisten Leute, wenn man den Umfragen glaubt. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Leute sagen heute, auch wenn der Trump eine ganz schwierige Persönlichkeit hat, auch wenn er immer wieder Schrott erzählt, unter Trump ist es mir besser gegangen. Der Wirtschaft ist es besser gegangen. Wir haben keinen Krieg auf der Welt. Wir haben keine Immigration gehabt. Wir haben nicht die ganze Kriminalität einfach laufen lassen. Und das ist für die beiden tödlich. Aber grundsätzlich glaube ich, es hat keine Wirkung mehr. Also man kann jetzt dem Trump noch 500 Mal nachweisen, dass er ein Faschist sein soll und das Land in den Abgrund treiben mit solchen absolut falsch interpretierten Aussagen. Es nützt nichts mehr. Ich glaube, das ist nicht mehr der Punkt. Sondern der Punkt ist eigentlich nur noch die Bilanz Trump, Bilanz Biden. Und da hat es den Biden schwer.
Ja, dann gehen wir noch zu einem anderen grossen Land, das schon gewählt hat, nämlich auf Russland. Der Wladimir Putin ist wieder gewählt von Rekordhöhe 87%. Wenn man eine Extrapolation von den ersten Resultaten, die jetzt noch reinkommen. 3 Tage lang hat man gewählt. Es hat so heimliche Proteste gegeben. Das Resultat ist fast kommunistisch, mutet es an. Wie siehst du das? Ist jetzt der Putin stärker, besser im Sattel als je?
Also gut, im Sattel ist er sicher. Also da würde ich nicht bestreiten, ob 87% oder 53%. Er ist sicher im Sattel und es läuft ja für die Russen nicht so schlecht. Aber gleichzeitig muss man sich schon das vor Augen halten. Ich meine, das ist schon unverschämt. Oder? Die Russen sind schon unverschämt. Ich meine, 87%, da weiss jetzt einfach jeder. Das ist unmöglich. Das ist nicht einmal der beliebteste Präsident von Amerika oder der beliebteste Bundeskanzler von Deutschland hat je so ein Ergebnis angebracht in einer freien Wahl. In freien Wahlen bringst du solche Ergebnisse nie an. Und dann fragst du immer, warum sind die Russen so unverschämt oder sind so dumm oder finden sie einfach, wir können uns alles leisten. Und es ist wahrscheinlich das Dritte, dass sie einfach wirklich einfach eiskalt eine Zahl bringen mit 87%, die so grotesk hoch ist, dass jeder weiss, ja, das sind jetzt keine freien Wahlen, das ist nicht normal. Aber ich glaube, für die Stellung von Putin hat es die Wahlen nicht gebraucht. Im Gegenteil, er kann einfach im Prinzip damit demonstrieren, dass er natürlich alle einschüchtern kann. Das kann er sicher. Da haben auch viele Gegner von ihm müssen erfahren, ob sie jetzt gerade auf Befehl von ihm umgebracht worden sind oder sonst einfach komischerweise irgendwie gestorben sind. Irgendwelche Ursachen spielt nicht so eine Rolle. Es ist völlig klar, der Mann ist total im Sattel. Aber man kann die Wahlen natürlich nie in dem Sinn ernst nehmen, wie das Wahlen sind, wären irgendwie bei uns im Westen. Vielleicht jetzt zu einem letzten Thema noch ganz schnell. Wir haben ja am Freitag über das geredet, über die Arena, vor allem auch über den Auftritt der einzelnen Leute, warum Parteien wer geschickt haben. Wir haben es gesagt, die SVP hat eigentlich schon ein grosses Schlachtross geschickt mit der Magdalena Matullo-Blocher. Dominik, was war dein Eindruck jetzt von dieser Arena?
Ja, ich habe seit langem wieder mal Arena geschaut. Das war eigentlich eine gute Sendung. Auch ein Kompliment an Sandro Protz. Er hat das gut gemacht. Er kann nichts dafür, also dass die eine Seite, die Pro-Seite, letztlich mehrheitlich Plattitüden in den Saal geworfen hat. Also, ich habe nur ein paar aufgeschrieben. wir brauchen Rechtssicherheit und die Stabilisierung des bilateralen Weges, der das Erfolgsmodell der Schweiz ist. Elisabeth Schneider-Schneider oder von Matthias Michel, einem an sich unscheinbaren FDP-Ständerat aus Zug. Ich glaube, wir haben eine Erfolgsstory mit den bilateralen Verträgen. Die EU ist unser Heimmarkt. Wir wollen für die Unternehmen eine Entlastung in ihrem Heimmarkt. Oder? Und der Fabian Molina, ganz ähnlich vom bilateralen Weg geschwafelt, wo ja das nicht ist. Es ist allen klar, das ist nicht mehr der bilaterale Weg, weil der bilaterale Weg war ein wirtschaftliche Teilnahme an dem Binnenmarkt von der EU ohne politische Anbindung. Und jetzt sagt die EU eben, wir wollen mit politischer Anbindung. Und das ändert ziemlich vieles. Da hat Magdalena Matullo-Blocher darauf hingewiesen. Es ist ja gleichzeitig eine Inserate-Kampagne gelaufen. In der NZZ habe ich ein grosses Inserat gesehen mit dem Kindlifresser-Symbol. Auch in der NZZ am Sonntag habe ich das gesehen. Oder? Also die SVP geht voll in die Möst. Man muss aber sagen, befürwortet natürlich auch, da die depperte Kampagne stark und vernetzt von Economicist, die läuft schon seit Jahren, oder? Wo irgendwie eben so Plattitüden um sich schmeißt. Und ich wirklich die grosse Frage, die sich bei mir so ein bisschen angekündigt hat, ist, was, wenn das nie ändert? Was, wenn wir wirklich jetzt zwei oder vielleicht drei Jahre lang immer darüber diskutieren, Plattitüden versus durchaus dann eben auch technische, vielleicht auch langweilige Details, die aber von grosser Bedeutung sind.
Genau, also weiss ich auch nicht, wie das weitergeht, aber du hast ja am Freitag noch gesagt, ja, Matullo, mal schauen, ob sie den Detail wirklich sattelfest ist. Was ist jetzt der Eindruck gewesen? Wie hat sie sich
Ich nehme alles zurück. Sie ist hervorragend vorbereitet gewesen, mit Beispiel, mit Details. Sie wäre parat gewesen auch, weißt, in Details reinzugehen, zu diskutieren mit denen. Da muss man sagen, das Setting ist ein bisschen komisch gewesen. Du hast auf dem Podium drei Leute gehabt, die Mitglieder sind von Progress Suisse. Das sind die, die eigentlich schon das erste Rahmenabkommen gern zugestimmt hätten, oder? Und also drei gegen eins ist gewesen. Und, aber weißt, die Seite hat letztlich die technische Debatte völlig einfach ignoriert oder ist nicht darauf eingegangen, nicht bereit gewesen. Vielleicht sind auch die nicht richtig eingelesen gewesen. Was noch interessant ist bei diesen technischen Details, heute in der Süddeutschen Zeitung, da hat mir jemand darauf aufmerksam gemacht, oder? Wie das vom Ausland aus sieht, die Süddeutsche Zeitung schreibt, ja, die dynamische Rechtsübernahme, das sei eine quasi automatische Rechtsübernahme. Und ich bin sonst nicht so Fan von der Süddeutschen Zeitung, aber ich meine, da haben sie jetzt einfach mal recht. Und das ist lustigerweise genau die Haltung gewesen. Auf das hat hingewiesen, nämlich die Frau Matullo-Blocher.
Genau, und Andreas Klei hat es ja auch gesagt, der Professor, genau, den wir zitiert haben das letzte Mal. Was noch interessant ist, ich glaube, natürlich haben die anderen die Gegenseite von der Matullo oder auch von uns, die da das Abkommen absolut ablehnen, haben natürlich auf eine Art recht, sie sollten nicht auf diese Details eingehen. Weil sobald sie die Details gehen, verlieren sie nur. Weil das ist auch da, wo man allen zuhören muss, sagen, lesen selber, was da geschrieben steht. Weil ihr werdet ähnlich wie beim Trump nicht richtig informiert. Und man tut sich dann einfach mit Plattitüden darüber hinweg trösten. Oder? Ich meine, alles so Schrott, ich meine, Heimmarkt. Nein, es ist eben nicht der Heimmarkt, sonst bräuchten wir ja gar kein Abkommen. Wir haben ja kein Abkommen, damit ich von Zürich etwas exportieren kann auf Uri. Das ist eben genau der Witz, das ist der Unterschied zu einem Heimmarkt. Wir sind eben nicht im Heimmarkt, weil wenn wir im Heimmarkt wären, dann wären wir Mitglied von der EU. Also es ist alles Schrott, was die erzählen, aber es tönt schön, oder? Es sind herzige Plattitüden und lasst euch nicht verwirren. Aber es ist einfach so, ich will natürlich als Befürworter von dieser Sache auch schauen, dass man ja nicht muss über die einzelnen Krotten reden, die alle hure hässlich sind, die hure grusig aussehen und die wirklich keine Prinzen sind, gar nicht. Gut, das war es Bern einfach an dem 18. März 2024. Dominik Feusi, Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt euren Freunden und Bekannten von uns erzählen und könnt uns hoch bewerten, wo immer ihr das könnt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.